Ja, in den letzten Wochen haben wir immer wieder schwere Texte gehabt. Wir haben den Zorn Gottes gesehen über all dem, was unrein ist, unrein um uns herum und auch unrein in uns. Und wie Gott dieses in uns richtet und uns auch selbst bittet, richtet das Böse in euch darauf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ein Licht, ein lebendes Licht, wo ich mich stelle. Ich stelle mich der Situation. Ich bin unvollkommen, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin vor dir unrein, ich bin nichts. Und wir singen dann auch dieser Satz, das eigentlich wahr ist, biblisches. Dennoch siehst du mich, dennoch liebst du mich. Beide Erkenntnisse gehen Hand in Hand. Beide Erkenntnisse sind so wichtig. In meine Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit und Unreinheit vor Gott kann ich nicht bestehen. Ich bin nicht. Es gibt keine Hoffnung. Ich bin hoffnungslos verloren. Paulus schreibt an den Römern 11 Kapitel lang, um dieses deutlich zu machen. Ich kann nichts tun. Um vor Gott gerecht zu sein oder werden. Es gibt nichts, es gibt keinen Ausweg. Ich bin hoffnungslos verloren, aber nicht übersehen. Das Gesetz sagt mir, ich bin unrein. Aber es gibt nicht nur das Gesetz, sagt Paulus und bricht aus in Anbetung und sagt, aber Gott sei Dank, sagt er. Durch Jesus Christus. Und Jesus Christus stellt die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes da. Umgeben bin ich von Gnade. Die Gnade ist viel größer. Und ich weiß nicht, wie groß die Sünde in deinem Leben ist. Wie groß die Erkenntnis ist über deine Ungerechtigkeit und die Unreinheit in deinem Herzen. Ich weiß es nicht. Das kann kein Mensch wissen und das kann auch kein Mensch aufdecken. Das kann nur der Heilige Geist. Das ist seine Aufgabe, uns deutlich zu machen, wer wir sind vor Gott. In unsere Sünde, aber durch seine Gnade, in seine Erlösung als Kinder Gottes. Und je mehr wir das eine begreifen, je größer das andere wird, Geschwister. Wem viel vergeben worden ist, der liebt viel, der kann nicht anders. Du bist so gut. Gott, auch in dein Gericht. Das ist gut, dass du mir gezeigt hast, wozu ich in der Lage bin. Nicht nur das, was ich getan habe, sondern das, was ich tun könnte, hätte tun können. Nicht nur mein eigenes Leben zerstören, sondern meine Lieben um mich herum. Die Unreinheit des Menschen stinkt bis im Himmel hinein. Wir haben alles verunreinigt. Satan und wir Menschen haben alles so verunreinigt. Da wir ja in diese Unreinheit von Geburt auf leben, merken wir das nicht so. Wir haben nicht das Bewusstsein dafür, dass wir aus Gottes Schöpfung solch einen Saustall gemacht haben. Dass unser eigenes Leben und unsere Umgebung so unrein geworden ist. Mann, das merken doch die gottlosen Menschen. Menschen, die sich Atheisten nennen und nicht an Gott glauben, sehen wie wir als Menschheit die ganze Umwelt verpestet haben und unter einen, ja, einen teuflischen Drang es weiterhin zerstören und zerstören. Die Grünen rufen aus und sagen, wir müssen das bewahren, was noch da ist. Aber sie selbst sagen das mit einer Zigarette im Mund. Wir kriegen das nicht in den Griff. Die Situation ist nicht nur für uns persönlich hoffnungslos, ohne Gott in seine Barmherzigkeit und Liebe entgegenkommen in Jesus Christus, sondern als Menschheit. Die Erde hat keine Zukunft. Das wissen auch gottlose Menschen. Wir sehen ständig Filme über das Ende. Der Mensch ahnt das schon. Ist irgendwo, ist hier alles vorbei. Und die Bibel bestätigt das. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie Gott alles richtet. Und ich sah einen großen weißen Thron, Kapitel 20 und Vers 11. Und den, der darauf saß, vor sein Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Gott ist so mächtig und heilig, wir können uns nicht aufrichten in seine Gegenwart. Der Prophet sagt, hilf mir, Herr, ich vergehe. Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin ein unreiner Mensch. Warum? Wo kommt diese Erkenntnis Gottes? Durch die Nähe Gottes. Und das haben wir als Männer gestern früh gehabt. Wer Gott nahe ist, mit ihm lebt und mit ihm wandelt wie Enoch, der weiß von dieser Unzulänglichkeit, von dieser Unreinheit. Aber bitte, wenn er aus dem Geist geboren ist, ist es kein Verdammnis mehr. Da ist ja kein Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind, in seine Gnade leben und sich freuen. Das Wort tötet das Böse in uns und der Geist macht lebendig. Und Jörg betete, danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Der Geist Gottes ist da. Der ist immer da. Der ist da und wirkt in und durch die katholische Kirche. Der ist da in der lutherischen Kirche. Der ist da in der orthodoxen Kirche. Der ist außerhalb der Kirche und wirkt und versucht, uns zu erreichen in seine Gnade und Barmherzigkeit. Der spricht durch Heiden, der spricht durch Esel. Und wenn es geht, wenn die Esel nicht mehr sprechen, dann spricht er durch Steine. Der spricht zu uns in der Natur. Und durch die Natur, das ist biblisch, das ist nicht Hinduismus. Der Hindu sagt, Gott ist überall und in allem. Ja, bis zum gewissen Punkt stimmt das. Da ist ein Anteil an Wahrheit drin. Nicht wie Sie das interpretieren und verdrehen. Gott ist in der Natur und Gott spricht unmissverständlich, dass der Mensch eines Tages, wenn er vor ihm steht, Gott wird nicht sagen, du hast mich, aber in der Natur gesehen. Das Meer, die Berge, der Himmel, die Sterne, tags hast du mich gesehen in der Kraft der Sonne, die Kraft der Wellen, wie sie die Felsen, ja, zwar bedarf es Zeit, wie das Wasser, das Meer stärker ist als ein Fels. Und ich bin überzeugt, dass diese ganze Sache mit den Staubwolken, ich sage nicht, bitte, ich möchte jetzt heute Morgen nicht missverstanden werden, wir verkündigen Gnade und nicht in dem Sinn diese unausgewogene Art des Gerichtes. Gott nehmt diese Wolke, dieser Vulkan, der da ausbricht und uns in Europa verdunkelt und uns lahmlegt, als die stärkste Vereinigung von allen Nationen, die EU, und legt uns lahm. Griechenland fällt in ein Loch und wir sagen, nee, mit anfassen wollen wir nicht. Wenn wir da den Griechen die Hand reichen, dann reißen sie uns mit hinein. Nabbelt euch ab. So ist der Mensch. Aber Gott ist nicht so. Bei Gott ist Hoffnung. Auch durch diese dunkle Wolke aus Island, auch in diese, ja, dunkle Wolke da in Griechenland. Gott kann es gebrauchen. Gott spricht zu uns in der Natur, in und durch Katastrophen. Und er darauf saß, vor sein Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor den Thronen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Wir lesen, es gibt einen Tod, den sterben wir alle, bis auf diejenigen, die entrückt werden. Wir sterben sie alle, den ersten Tod. Aber vor diesem Tod dürfen wir uns und brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil Christus euch durch diesen Tod hindurchführen kann. Aber es gibt einen zweiten Tod, und das ist nach dem Gericht, nachdem Gott alles Böse und Unreine ein Ende gemacht hat. Wir haben gesehen, im tausendjährigen Reich regiert Christus in Frieden über die Menschheit. Das ist noch vor das große weiße Thron, dem großen weißen Thron. Aber auch vor dem Endgericht. Der Endgericht kommt da noch. In tausendjährigen Reich regiert Christus. Wir lesen aber das in Himmel. Der tausendjährige Reich ist nicht der Himmel. Da ist die Sünde noch nicht ganz ausgelöscht und getilgt. Da kommt noch das Gericht. Und ohne das Sündegericht, ohne dass Sünde gerichtet wird, wird keine Ruhe kommen. Wird kein Friede kommen. Kennst du das in deinem Leben? Oh ja, ich kenne das. In den kleinsten Gedanken, wenn ich nicht bereit bin, mich Gott zu stellen und über diese Gedanken Buße zu tun und ihm um Vergebung zu bitten, plagen sie mich. Ich muss mich stellen und dann kommt die Erlösung. Und hier müssen wir es, Lebendigen und Toten, nicht die Gläubigen, die Lebendigen und Toten werden gerichtet. Die Türen des Todes werden aufgetan und all diejenigen, die in der Geschichte der Menschheit gelebt haben, werden aufstehen und sie werden gerichtet, und zwar in alle Ewigkeit, getrennt, das Böse vom Guten, für immer getrennt. Und das Meer gab die Toten heraus, die daran waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist das Ende. Das ist wie ein Meer voller Feuer. Da brauchen wir keine Heizung mehr. Nein, brauchen wir nicht. Da braucht der Mensch keine Heizung mehr. Das ist der zweite Tod. Der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, das heißt durch Gottes Gnade errettet, durch Jesus Christus, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also ist es nicht abhängig vom Werke, von deinem Verhalten. Ist dein Name da drin? Ja, das ist mein Sohn. Ich habe ihn gezeugt. Heute sage ich dir, du bist mein Sohn. Ich habe dich, meinen Namen gerufen, ich habe dich gezeugt. Du bist meins. Das ist unwiderruflich. Ein für alle Mal erlöst. Da ist ein Name im Buch. Da kann nichts passieren. Ist dein Name im Buch geschrieben? Hast du Heilsgewissheit? Weißt du das? Bist du daran zur Ruhe gekommen, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit in dein Leben ganz persönlich größer ist als all deine Unzulänglichkeit? Ja, ich kann es für mich sagen. Durch Gottes Gnade weiß ich das. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das kann mir keiner nehmen. Warum? Weil er das versiegelt hat. Nicht, weil mein Glaube stark ist, nicht, weil ich lange studiert habe. Der Heilige Geist hat es versiegelt und ich bin ruhig. Der Geist Gottes sagt, du bist Papas Sohn. Du hast viel Scheiße gebaut, aber sei still, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt, nachdem all dies passiert ist, geht's mit dem Himmel los. Ohne Gericht kein Himmel. Ohne Gericht in dein Leben, ohne dass du dich selber stellst, kein Frieden, sage ich dir. Schweige nicht über deine Sünde. Sprich sie aus, bekenne sie. Wer glaubt und bekennt, wird erlöst. Nicht nur bekennt, dass Jesus Christus gestorben ist, sondern erzähl doch mal, warum er gestorben ist. Dass es an dir liegt und deine Sünde. Und dass es an mir liegt und meine Sünde. Das ist doch ein Bekenntnis. Das macht doch andere Hoffnung. Wenn andere mich sehen und meine Vergangenheit kennen und denken, wenn der Peter erlöst hat, da bin ich schon lange dabei. Ja, das ist das, was Paulus sagt. Da bin ich schon lange dabei. Und das ist mein Zeugnis. Und da scheue ich mich nicht vor. Jojo. Ich bin ein Schwein. Und wenn er mich liebt, liebt er dich. Ich kann dir das garantieren. Schon lange. Denn so einer wie ich bin, bist du noch nicht. Und ich hoffe, du kommst nie dazu, so zu werden, wie ich mal gewesen bin. Und jetzt geht's im Himmel. Ja, wisst ihr, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Da kommen all diejenigen, die geschlagen sind. Aus Familien, die zerrüttet sind. Papa ist nicht mehr mit Mama zusammen. Und ich verstehe das nicht. Ich habe die beide so lieb. Und ich verhalte mich wie eine kleine Zicke. Und eigentlich mein Ziel ist, sie zusammenzubringen. Und ich kann das nicht. Ich bin ungehorsam und rebellisch. Ich spiele ein gegen den anderen aus. Und tief in meinem Herzen will ich was Gutes. Kriege ich es aber nicht hin. Ich will die wieder zusammenkriegen. Und für Menschen, die so leiden an der Sünde, an ihre eigene Sünde, direkt oder indirekt, dann ist es ja unsere Sünde. Wir haben uns als Menschheit versündigt. Wir haben uns zum Widersacher, zu Satan, bekannt. Und für diejenigen, die geschlagen sind, und geschlagen wurden in der Welt, missbraucht von alten Männern, missbraucht von Mutter und Vater, im Stich gelassen von Freunde. Für den ist die Gemeinde ein Krankenhaus. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Dafür ist die Gemeinde. Sind wir wirklich da als Gemeinde? Sind das diejenigen, die wir sehen als Gemeindegeschwister? Stellen wir die mitten rein, die Kleinen, die missbraucht werden, die unterdrückt werden? Die nicht verstanden werden, die abgelehnt werden in der Welt. Sind sie mittendrin bei uns? Dann müssten sie eigentlich sein, das ist ihr Platz. Wir sollten um sie herum sein, dass sie wissen, dass sie Geborgenheit finden. Denn wir sind ja sein Leib. Wir müssen das ja lebendig darstellen. Der Wesen, die Haltung Gottes, wir widerspiegeln Gott auf Erden. Nicht, wie viele glauben, der Papst. Nee, die Aufgabe ist des Leibes. und nicht des Papstes. Wir vertreten als Gemeinschaft. Und da möchte ich doch nicht fehlen, Elfi, oder? In meine Beziehung zu dir nicht. Aber wir wollen nicht in unsere Beziehung nach außen hin. Wir wollen doch so freundlich sein. Wir wollen doch alle umarmen. Wir wollen doch sicher gehen, dass alle wissen, bei Jesus sind sie alle angenommen. Ich spüre das in der Gemeinde. Ich werde nicht abgelehnt. Ich werde nicht übersehen. Ich werde geliebt. Also die Gemeinde ist in gewissem Sinn ein Krankenhaus. Die Gemeinde ist auch eine Schule, das merken wir doch sonntags, oder? Ihr kommt alle zur Schule, ich kann das nicht verstehen. Und der Lehrer ist eigentlich Deutschverderber und nicht besonders schlau und alt und dick und hässlich. Aber ihr kommt dennoch. Und er verprügelt euch jeden Sonntag, ihr kommt dennoch. Es ist eine Schule, wir sind hier zu lernen. Viele erwarten eine Show. Prickeln, funkeln, Feuerwerk, wundern. Nee, wir haben da falsch verstanden. Meine lieben Freunde, die Gemeinde ist eine Krankenhaus und eine Schule. Ist kein Happening. Es ist eine Schule. Und wir setzen so eine, und lernen Woche für Woche über ihn. Und Woche für Woche sind wir mehr begeistert. Warum? Weil wir uns das reintun, das gute Essen, das aus dem Wort kommt. Alles andere schmeißt weg. Es ist ja auch eine Schule. Es ist auch ein Fitnessstudio, die Gemeinde. Da wird trainiert. Wird überall mit angefasst. Mit Freude wird überall gedehnt. Ob in der Toilette oder an der Wand. Oder am Boden. Oder bei minus 17 Grad vorm Cinemax. Da wird gedient. Da können wir das tun, was wir gelernt haben in der Schule. Das ist ein Fitnessstudio. Und je mehr wir tun, das, was er uns sagt, je fitter wir werden. Und je besser wir auch sind. Aber es ist nicht nur das. Die Gemeinde ist auch ein Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Hier geht nämlich ein Zug ab. Und es werden Karten verkauft. Nee, es werden Karten verschenkt. Hey, es werden Karten verschenkt. Und wo geht dieser Zug? Ha? Da, wo der Text hingeht heute. Der Zug geht in den Himmel. Hast du dir eine Karte schenken lassen? Verpasst den Zug nicht. Verpasst den Zug nicht. Der geht langsam ab. Das ist nicht wie in ICE, nein, das ist ein indischer Zug. Da kannst du, in Indien kannst du, ne, da pfeift der, die Pfeife da pfeift. Richtig? Dankeschön. Und du sagst, oh ja, ein Teechen würde ich auch noch trinken. Steigst du aus, gehst du zum Chaiwala, ne? Du siehst ihn und hörst ihn und er gießt dir so eine kleine Tasse Tee und in einen Tonbecher. Nicht Plastik, in Indien ist alles edel. Wir haben Kunststoff, die sind ökomäßig drauf. Das ist aus Ton, wirklich, handgemacht. Kriegst du deinen Tee, gehst du lang an den Bahnsteig und denkst, jetzt steige ich ein und steigst ein. Das ist immer noch nie weg. Ist wirklich wahr, das ist keine Geschichte, das kriegst du hin in Indien. Ich habe es selber gemacht. Heute vielleicht nicht mehr, vor einigen Jahren. Es ist Zeit da und lasst uns doch nicht diese Zeit, die Gott ist geduldig. Wir werden das in Petrus lesen. Bitte versteht das nicht falsch. Der ist kein Lügner und Betrüger. Das ist der allmächtige Gott. Aber weil er sich Zeit nimmt, weil er barmherzig ist, meinen wir, Gott ist so einer wie uns. Wie Petrus hat ja auch gedacht. Hier, Jesus, ich verteidige dich. Hör mal zu, Petrus. Was hast du denn von Bild von Gott? Hast du dir ein Bild gemacht irgendwie, wie ein Hindu? Die Hindus werden nicht fertig. Die haben über 1 Million Götter und Divas. Immer wieder neu. Und Gott macht das nicht. Das ist eine der Gebote. Wisst ihr warum? Wenn wir uns ein Bild von Gott machen, das setzt sich fest. Und wir denken, Gott ist Mensch. Gott ist Superman. Gott ist Spider-Man. Was gibt es alles noch? Weiß nicht, ich gucke da nicht so viele. Also ich sehe das in der Werbung, muss ich zugeben. Und ich denke, das könntest du dir mal angucken. Ist ja Wahnsinn, wie er da zwischen die Gebäude springt in New York. 170 Etagen hoch. Der auf ein kleiner Seil. Ja, diese Götter, die wir da sehen, das sind Supermen. Gott ist kein Man. Täusch dich nicht, Gott ist kein Mensch. Hatten wir gelesen, 4. Mose, tun wir ganz kurz. 5. Mose und Kapitel 4. Gott offenbart sich in seiner Herrlichkeit sogar in der Natur. 5. Mose 4, 35. Du aber hast gesehen, sagt Gott sein Volk. Die Wunder, die ich getan habe, ich habe Macht über das Wasser. Ich teile das Wasser in zwei. Links und rechts eine Mauer und du läufst auf trockenen Boden hindurch. Ich bin kein Mensch. Ich bin der Herr, dein Gott. Du aber hast gesehen, auf dass du wissest. Wunder sind da, damit wir Gott in seiner Herrlichkeit erkennen und nicht, dass wir ein geistliches Orgasmus haben. Wunder Gottes sind da, um uns zu Gott hinzuführen, in sein Herzen ihm nahe zu bringen, dass wir begreifen, mit wem wir das eigentlich zu tun haben. Ist es keine Diva? Es gibt nur einen Gott. Du aber hast gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein, wie viele mag das denn sein, allein? Lass uns doch philosophieren darüber. Allein ist ein und sonst kein. Da steht da, so sollst du nun heute wissen, Vers 39, und zu Herzen nehmen, wissen, Kopf. Jetzt kommt das Herz, zu Herzen nehmen, nimm das an, das was du weißt. Dass der Herr Gott oben im Himmel und unten auf Erden und sonst keiner. Es gibt einen Gott. Das würde heißen, ohne unsere religiösen lieben Brüder und Schwestern, die in anderen Religionen unterwegs sind, um nicht gefangen zu sagen, tut mir leid. Entweder oder. Wir haben aber doch denselben Gott. Ihr, wir und die anderen. Ist doch alles ein Gott. Nee. Da müsste es ja noch mehrere geben. Denn bei euch hat er einen anderen Namen. Da auch eine ganz andere Natur. Er wirkt auch anders. Von ihm werden andere Dinge erzählt. Da stimmen die Fakten nicht. Es gibt nur einen Gott. Das ist das, was die Bibel sagt. Und wir sind unterwegs, du und ich, und wir sollen möglichst alle davon so begeistern, nicht nur im Wort, nicht nur mit den Gefühlen, sondern in der Tat, dass ich möchte mit euch mit. Ich weiß, ihr habt zwar noch nicht kapiert, wo es hingeht, aber ich möchte mit. Hier ist Ruhe, hier ist Friede, hier ist Liebe, hier ist Annahme. Ihr wehrt euch gegen die Sünde. Und normalerweise überwindet ihr öfters ja als nein. Ich möchte mit euch im Himmel. Und ich sah einen neuen, Vers 1 von Kapitel 21. Wir sind jetzt kurz vor halb und ich habe jetzt den ersten Vers hier. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich habe immer Probleme mit mehr und mehr. Ich spreche das gleich aus. Ich habe nicht so. Sprich mal, seht ihr. Also das Meer ist nicht mehr. Hier ist etwas Neues. Denn das Meer ist doch da, oder? Am Anfang trennte Gott die Erde vom Meer. Das wurde später verändert beim Flut. Und wir lesen noch in Kapitel 3 von 2. Petrus noch kurz darüber. Über das Eingreifen Gottes in den natürlichen Ablauf der Geschichte. Die Gottlosen rechnen da mit Gottes Eingreifen nicht. Nicht in der Natur und nicht in dein Leben. Wenn du zu deinen alten Kollegen gehst, sagen sie, irgendwie bist du anders. Ja, natürlicher oder übernatürlicher Eingriff, Kumpel. Kannst du auch haben umsonst. Ja, ich kenne dich doch. So bist du, so warst du nicht. Du bist so anders geworden. Wie machst du denn das? Nee, ich mach das nicht. Ich hab's machen lassen. Hier wird alles neu gemacht. Und das sagt uns nicht nur Johannes hier, sondern Jahrhunderte zuvor hat Jeremia das gesagt. Und er sagt, ich schlage nicht auf wegen der Zeit, aber für diejenigen, die Notizen machen, Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dass man der vorigen nicht mehr bedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehme. Hier ist es nicht rund erneuern, wie beim Conti, Reifen. Die können rund erneuert werden. Hier ist dasselbe Wort wie im Griechisch oder im Hebräischen ist das Wort, wie es in Genesis bzw. Mose, 1. Mose, Kapitel 1 und Vers 1 steht. Bara. Und Bara bedeutet in 1. Mose und auch bei Jesaja und auch hier in diesem Text. Etwas aus dem Nichts schaffen. Wenn du am Himmel denkst, 1000-jähriger Reich, das kann ich verstehen, das wäre schön. Die Bäume werden an den Spitzen auch wieder grün werden. Jesus wird alles im Griff haben. Die Kinder werden mit Tieren spielen, die normalerweise sehr gefährlich sind. Das wird alles, durch dem, dass er sofort richtet und Ordnung schafft, schon sehr angenehm werden hier. Aber das ist lange noch nicht der Himmel. Dann da hatten wir gesehen, regiert Gott im 1000-jährigen Reich im Himmel, wohnt er. Das Böse ist weg und da existiert das gar nicht mehr. Ist gar nicht mehr vorhanden. Kein Tod. Kein Geschrei. Das ist eine ganz andere Situation. Und hier das Wort Bara, wie gesagt, schaffen. Und Bara bedeutet aus dem Nichts. Viele sagen, ja, Himmel, ja, musst dir vorstellen, na, die Berge, die sehen dann ein bisschen anders aus und der Himmel, die Wolken. Nee. Etwas völlig Neues. Das ist das, was die Schrift lehrt. Das Alte wird ausgelöscht. Petrus spricht auch ganz deutlich drüber in seinem dritten Brief. Werden wir auch gleich lesen. Also, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Wir haben gelesen, dass sie fliehen vor Gott. Und das Meer ist nicht mehr. Ich weiß es nicht, wie Gott uns versorgt mit Wasser. Ich weiß nicht einmal, ob wir Wasser brauchen. Sinnbildlich, im Geistlichen sieht schon erst das Wasser, das ist eine ewige Quelle, ist klar. Aber da dürfen wir nicht einfach das Mittelmeer oder Amazonasfluss oder Atlantik draus machen. Vor dem Flut war es auch ganz anders. Die Erdoberfläche war völlig anders. Und Gott hat die Erde ganz anders bewässert, vor Noahs Zeiten. Ganz anders. Die Welt, die wir heute sehen und erleben, diese, wie viele sind das Kilometer im Atlantik, 11 Kilometer, glaube ich, tief, sind mindestens 7, wenn es nicht 11 sind. Die waren nicht da, das war anders. Unterm Meer war es anders, und die Oberfläche. Man kann regelrecht gucken, wie Gott bei Noah die Erde richtig aufgetan hat und das Wasser wieder zurückgelaufen ist. Er schafft etwas ganz Neues. Das war damals so eine Art Umgestaltung. Hier kommt etwas völlig Neues. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Also einen neuen Himmel und eine neue Erde und jetzt eine neue Stadt. Und auf diese Stadt möchte ich nicht so sehr eingehen. Wir lesen aber dennoch so schnell wie möglich ein paar Verse ab Vers 9. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redet mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes im Licht, war gleich der aller edelsten Stein, einen Jaspis, klar wie Kristall. Also hier in das neue Jerusalem, was eigentlich für uns so schwer vorstellbar ist. Der Himmel ist auch für uns eigentlich nicht vorstellbar. Ist unvorstellbar groß. Unvorstellbar herrlich. Wir können es probieren und es tut uns gut, weil es schöner als schön ist und es sollte uns begeistern, alleine darüber nachzudenken, wie der Himmel sein könnte. Aber hier sehen wir, sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Das erinnert mich an was? Jerusalem, oder? 4 im Norden, 4 im Süden, 4 im Osten, 4 im Westen. 12 Tore. 12 Stämme, okay? Da steht es. Ein Sprung zu 14. 12 Grundsteine. Vers 16. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Da sind etwa 2.400 Kilometer oder sowas. Breit, lang, hoch. Quadratisch. Wisst ihr, wie viele Quadratkilometer das sind? Ich sage das jetzt, okay, bitte, ich will nicht, dass ihr mir den mathematischen Bein stellt. Aber das sind 4 Billionen, beziehungsweise ich sage, glaube ich, Millionen, sagt ihr, ne? Nee, Milliarden. 4 Milliarden Quadratkilometer. Das heißt, dass es durchaus so sein kann, dass du im Himmel ein Grundstück hast, das etwa ein Quadratkilometer reicht. So groß, da ist Raum. Ich gehe und bereite, macht euch keine Sorgen. Es ist Platz für alle. Es ist gewaltig groß, diese Stadt, die von Himmel herabholen. Und dann lesen wir in 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen und so weiter. Wisst ihr, was hier unter vielen anderen, es ist ja auch alles aus Edelsteinen und Perlen und die sind alle durchsichtig. Reinste Gold, das letzten Endes durchsichtig ist. Im Himmel gibt es nichts zu verbergen. Du kannst bei den Nachbarn reingucken, wir hängen uns hier so schöne, sieht wie Damenunterwäsche aus, hier in Deutschland, diese Stores. In anderen Ländern macht man das nicht, da kannst du reingucken. Ne? In Indien gibt es nicht einmal Glas im Fenster. Da kannst du nicht nur reingucken, sondern du kannst reinhören. Die machen sich da gar nichts raus. Aber wir sind dann da, sehr, meine Frau ist immer dabei, abends und morgens die Jalousien hochzudrehen. Wir haben so viel zu verheimlichen, oder? Wir schreien uns an zu Hause. Passiert mal, bei euch nicht. Und Gabi macht das Fenster zu. Hey, die hören draußen, guck mal. Gerti und Jürgen gucken. Meine Tochter gerade angeschrien. Die Fassung verloren. Schon wieder versündigt. Aber im Himmel wird keine Sünde mehr da sein. Hör mal zu, das lohnt sich gar nicht reinzugucken. Wir gucken ja nur zum Bösen hin, oder? Es wird alles durchsichtig sein, Kinder. Boah, ich denke, Wahnsinn. Aber jetzt wieder zurück zu diese Grundlagen, zu den Perlen. Das ist die neue testamentliche Gemeinde. An jedem Tor ist eine Perle und jedes Tor repräsentiert von allen Völkern. Wir werden ein Volk sein. Es wird keine, Gott sei Dank, wird es keine Briten und keine Deutschen mehr geben. Ah, doch hoffentlich beim Bäcker. Ein Volk. Wir werden sein Volk sein. Das ist das, was wir singen. Wir wissen das. Hey, hör mal zu. Eine Sprache. Die Sprache heißt Englisch. Diese ganzen 12 Fundamente, diese ganzen 12 Toren, diese 2 verschiedene Edelsteine, die ja im Rock des Priesters vorne dran waren, ne, im Kittel, die sind alle da. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Gott hat sein Volk. Und die Juden sind sein Volk. Und du und ich, wir sind auch sein Volk. Beides. Und er hat beides nicht vergessen. Nicht einer, er hat dich beim Namen gerufen, du bist seins, und er vergisst dich nicht. In diese Sache, das, was für mich am lautesten spricht, man kann sie drauf eingehen, auf den Ganzen, ich will mich nicht verführen lassen. Gott vergisst dich nicht. Das ist der Himmel für mich. Gott ruft mich beim Namen und vergiss mich nicht, und ich darf immer bei ihm sein. Hey, ich sage das als alter Mann, so rau wie ich bin, Raubein. Zumindest der Klappe nach. Aber ich bin so glücklich. Ein Kind meines Papas zu sein. Die Treue bewegt mich. Seine Treue. Und Paulus sagt, schaut mal, das Volk Israel. Gott hat sie nicht vergessen. Gott hat sie nicht vergessen. Und sie werden sich zu Tausende, ja Millionen bekehren im Trübsal. Das haben wir gesehen. Also, wir gehen aber hier von zurück und lesen weiter. Hoffentlich. Ein paar Verse. Und ich hörte eine große Stimme, Vers 3 von Kapitel 21. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott hat immer bei den Menschen gelebt. Hey, im Garten Eden, wo war er? Spazieren mit seinen Kindern. Und die haben sich gefreut, dass er abends spazieren gegangen ist mit ihnen. Wo war er bei seinen widerspenstigen, nichtigen kleinen Volk, die rebelliert haben? Hunderte von Jahren, Jahrtausende von Jahren, ja heute rebellieren sie noch. Wo war denn Gott? Mittendrin unter ihnen. Wo? In der Bundeslade. Gegenwärtig. Mittendrin im Zelt. Nicht ein Gebäude. Nee, das ist Gottes. In seine Wahrheit und Gerechtigkeit, seine Weitherzigkeit, seine Flexibilität. Gott ging mit seinem Volk in der Wolke, war gegenwärtig. Mittendrin war die Bundeslade in Israel. Und das Volk drumherum. Und er ist hier mittendrin, hat Jörg gesagt am Anfang. Mittendrin ist er hier, jetzt, heute, morgen, durch seinen Heiligen Geist. Und will dein Herz und mein Herz erreichen, dass wir sicher sind, dass wir auf diesen Zug ein Ticket haben. Er kostet nichts, aber umsonst war er nicht. Es hat Jesus sein Leben gekostet. Komm und hol's dir. Die werden nicht einfach nachgeschmissen, wie Traktate oft. Nee, du musst schon kommen. Komm, stell dich. Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, wie sehr ich dich liebe. Hier hast du deine Fahrkarte. Und da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Volk, nicht Völker, nicht seine Völker, sondern sein Volk. Und er selbst Gott mit ihnen. Deswegen ist das anders mit Himmel und Erde. Gott wird unser Licht sein. Hey, das steht doch alles in den Propheten. Das steht in mir. Gott wird unser Licht sein. Es wird nur Tag sein, wir werden ein- und ausgehen. Keine Abend, keine Nacht. Wir werden keinen Schlaf mehr brauchen. Wir werden nicht mehr schwach werden. Wir werden nicht mehr alt werden. Und Gott wird abwischen allen Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Im tausendjährigen Reich werden Menschen sterben. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kein aufgemotzten Himmel. Das Alte ist vergangen. Kommen wir jetzt dazu, siehe, ist alles neu geworden. Und der auf den Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Deswegen sieht dich Gott als heilig, vom Neuen geboren. Er sieht deine Sünde nicht mehr, denn er hat dich ganz neu gemacht. Sein Werk an dir ist, das ist der Stand. Da stehst du. Du bist ein neuer Mensch, von Neuem geboren. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig. Schreib die auf, sonst glaubt es keiner, dass Gott das machen kann. Wir glauben es doch nicht. Lea kommt zu uns nach Hause und sagt, oh, meine Kollegin erzählt von Jesus und Gott und wie groß er ist. Und die haben ständig Fragen, wie soll er denn das machen? Das geht doch nicht, das kann er nicht machen. Hör mal zu. Wir sprechen hier von Gott. Und nicht von, so sehr ich sie achte und liebe, Angie. Angie kann vieles. Aber sie ist nicht Gott. Deswegen sollst du deine Hoffnung nicht auf ihr setzen. Setze deine Hoffnung auf Gott, der alles kann und alles neu machen kann, das Alte auslöscht und von Neuem anfängt und das noch herrlicher macht. Als Deutschverderber sage ich, als wie jetzt. Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen? Denn du sagst deine Hoheit im Himmel. Lichtjahre donnerst du da durch. Mit der Geschwindigkeit von Licht. Und bist immer noch drin im Himmel. Ich kapiere das nicht. Wahnsinn. Es gibt kein Ende. Endlos. Aus dem Munde der Jungen, Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk. Also, Jesus war doch ein Kind, oder? Wahnsinn. Da kommen alle Hells Angels nicht mit. So viel Macht in ein Baby. Und Satan selbst hat versucht, ihm umzubringen, ging gar nicht. Da ist die Macht Gottes in ein Kind. Und die ist viel größer als alle Menschen zusammen. Wir müssen begreifen, wir haben es hier mit Gott zu tun und nicht irgendein Superman. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Da waren wir, oder am Anfang. Wenn ich vor Gott, wer bin ich hier? Ich vergehe, sei barmherzig, sei gnädig, dass du seiner gedenkst. Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Und so weiter und so fort. Siehe, dieser Gott, dieser allmächtige Gott, der so viel höher ist. Wir können uns nicht vorstellen, wie groß er ist. Unvorstellbar groß. Bitte mach dir keine Götzen. Bitte häng dir keine Jesusbilder an der Wand zu Hause. Mach das nicht. Häng sie dir nicht im Herzen. Das kann er mir vergeben, dies kann er mir nicht vergeben. Das kann er ändern, das kann er nicht ändern. Nee, Gott kann alles machen, entsprechend sein Willen. Alles, was sein Wille ist, tut er in seinem Leben. Und deswegen hat Jesus alle Kranke geheilt. Andere versuchen es heute. Diese Evangelisten, die meinen, die könnten, ne, in Afrika und überall, ne? Nee. Jesus war der Einzige, der alle dämonischen Besessenheiten und Krankheiten begegnet ist und alle Menschen aufgerichtet, alle geheilt, mit und ohne Glaube, mit großen und kleinen Glauben, Juden und Nichtjuden. Alle hat er geheilt, um zu erweisen, was? Dass er Gott ist. Das war alles. Und Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Gott ist klein geworden. Der Bäcker ist zum Brötchen geworden. Wie viel größer ist Gott als Jesus Christus? Deswegen sagt er, Jesus, betet mich doch nicht an. Betet mich bitte nicht an. Ich bin Gott, Mensch geworden. Gott ist viel größer als ich. Viel, viel größer. Wisst ihr was? Ist es jetzt eigentlich vorbei? Macht ihr was? Verspricht ihr mir das? Liest ihr 2. Petrus, Kapitel 3, das ganze Kapitel? Macht das zu Hause. Einfach, guck mal, als Gottesdienst mit der Familie heute Abend. Ihr habt es nicht mehr hingekriegt und ich überziehe es immer. Ich will es heute Morgen nicht schon wieder machen. 2. Petrus und Kapitel 3. Und liest einfach das ganze Kapitel. Versteht oder missversteht seine Gnade nicht. Wir interpretieren das immer als Schwäche, auch bei Eltern. Wenn sie nachgeben, wenn sie geduldig sind mit uns, sagen sie, Papa ist schwach, ich mache es nochmal. Er sagt zwar, aber eigentlich am Ende schaffe ich es. Versteht nicht Gottes Barmherzigkeit in Geduld und Entgegenkommen und Liebe für dich? Das ist keine Schwäche. Der Herr verzögert nicht der Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. Das ist der Ziel Gottes in seine Barmherzigkeit. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr bedenkt und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Du machst dir Sorgen, wie wird das in seinen Himmel? Ich werde das nicht ertragen, eine Ewigkeit und die alle verloren. Nee, du wirst es nicht mehr bedenken. Steht geschrieben, das hat Jesaja schon gesagt. Es wird nicht hier und auch nicht in deinem Herzen sein. Es wird alles, was böse wird, ausgelöscht. Alles, was böse. Und die Menschen, die sich dazu bekennen und sich hinreißen lassen, da kannst du nicht für und auch Gott nicht. Da kann auch Gott nicht. Das respektiert er. Vater, wir danken dir dafür, dass du so viel größer bist. Nicht nur als unsere Worte und Empfindungen. Wir können es nicht fassen, deine Herrlichkeit. Die Jünger haben schon gesagt, und wenn das Meer aus Tinte wäre und der Himmel wäre Papyrus, so könnten wir nicht alles schreiben, was Jesus Christus getan hat. Und das war Jesus. Du bist aber Gott, Vater, Gott, Sohn und Heiliger Geist. Du bist viel mehr. Du bist unfassbar groß. Wir bitten dich, zeig uns doch, durch den Heiligen Geist, offenbare du dich uns. Nimm diese Schleier hinweg. Schenk, dass wir dich erkennen, wie du bist, auch wenn es nur wie durch ein Spiegel ist. Schenk, dass wir dich heute Morgen und in den kommenden Tagen erkennen, wie du bist. Und wir danken dir, dass du gegangen bist, Jesus, um uns ein neues Zuhause, neuen Himmel und Erde, aber auch ein neues Zuhause. Eine bleibende Stadt. Und wir schauen heute Morgen hinauf und freuen uns darüber. Und bitten dich, dass du uns hilfst, als Gemeinde, nicht nur ein Krankenhaus zu sein, nicht nur eine Schule zu sein, nicht nur ein Fitnessstudio zu sein, sondern hilf uns, Jesus, ein Bahnhof zu sein.